Danke, liebe Band. Danke, Andy, Elias und die ganze Band für die gute Leitung in den Lobpreis. Es ist schön zu wissen, dass die Zeit kommt, wo wir sowas machen werden. Jeden Tag, die ganze Zeit im Himmel, ohne Ende. Wow, 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 wow. Das kann nicht wahr sein. Ist doch wahr. Preis den Herrn. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein bei euch. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich hier war, war vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich freue mich hier wieder zu sein und heute mit euch zu teilen, was Gott auf mein Herz gelegt hat für eure Kirche. Ich hatte darüber gebetet viele Tage, bevor ich hierher kam. Und das Wort, was ich bekommen habe für euch, ist Frieden. Und ich glaube und ich hoffe, dass Gott zu dir heute spricht, auf einer besonderen Art und Weise. Ich hoffe, dass du nach Hause gehst und sagst, hey, Gott, danke für diese Botschaft. Danke, dass du zu mir so gesprochen hast. Das ist mein Gebet. Und ich bin heute mit meiner Frau Lea und meinem Sohn Josia da. Und meine Frau ist jetzt seit 7 Monaten schwanger. So Gott will, kriegen wir ein zweites Baby nächstes Jahr, Mitte Februar. Dafür sind wir sehr, sehr, sehr dankbar. Genau. In vielen Kulturen ist es üblich, dass der Text Ruhe in Frieden verwendet wird als Grabinschrift. Also viele, viele machen das, je nach Kultur. Und ich glaube, dass das Leben ist eines der wertvollsten Dinge, die Gott den Menschen geschenkt hat. Amen. Leben ist was Wunderbares. Und wir tun das, ohne es zu merken, dass Einatmen, Ausatmen, einfach Leben. Es gibt viele Dinge, die einfach automatisch passieren, wo man sagen kann, wow, Gott, wie wunderbar, dass wir leben dürfen. Man kommt zur Welt, man lebt, man baut ein Haus, man geht in die Uni, man arbeitet, man macht viele Dinge, aber eines Tages geht die Reise des Lebens zu Ende. Und wir Christen müssen nicht darüber traurig sein, weil wir wissen, was für uns danach kommt. Und der Verlust eines geliebten Menschen ist immer eine Sache, die uns sehr emotional bewegt. Das bewegt uns. Und wie stark dieser Verlust auf uns wirkt, hängt davon ab, in welchen Umständen die verstorbene Person uns verlassen hat oder wie unsere Beziehung zu ihr war. Als ich 12 war, da war ich noch in Kamerun, wo ich herkomme, durfte ich zum einzigen Mal meines Lebens erleben, wie ein Mensch seinen letzten Atemzug tat. Es war meine Oma. Sie lebte bei uns zu Hause und sie war lange krank. Sie hatte viele, viele, viele Probleme, viele Krankheiten. Und an diesem Abend lag sie in ihrem Bett im Zimmer und ich konnte sehen, wie sie krass am Kämpfen war, um am Leben zu bleiben. Und ich war zu der Zeit kein Christ, aber ich kann mich bis heute, also jetzt 11 Jahre später, ich kann mich daran erinnern, wie mein Bruder, während sie so am Leiden war, am Kämpfen war, anfing zu beten und sagte zu Gott, Gott, bitte befreie sie von ihrem Leiden, befreie sie von ihrem Schmerz und so. Das war sehr, sehr, sehr krass. Ich war noch 12. Und ich muss sagen, ihr Leben hatte, aus dem, was ich mitbekommen habe und erlebt habe, ihr Leben hatte kein ruhiges Ende. Und ich würde mich so sehr freuen, wenn ich wüsste, dass jetzt in Ruhe, in Frieden ruht. Das weiß ich aber nicht. Und eine Sache weiß ich. Ich weiß, dass egal wie sehr ich mir das wünschen würde, hat es keinen Einfluss auf das, was einem Menschen passiert, wenn er stirbt. Egal wie sehr ich diesen Menschen geliebt habe, ich wünsche mir natürlich, dass alle Menschen, die ich gekannt habe, die ich kenne, wenn sie sterben, ey, dass sie Friede haben, dass sie in Frieden ruhen. Aber bei meiner Oma oder bei all diesen Menschen weiß ich, egal wie stark dieser Wunsch in mir ist, kann es nichts daran ändern, weil sie gestorben sind. Und weil die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 9, Vers 27, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Und danach kommt das Gericht Gottes. Es ist einfach, wie es ist. Und ich glaube zu 100% an die Bibel. Auch wenn ich vieles nicht verstehe oder auch wenn ich manchmal meine Bibel aufschlage und mir denke, boah, ich verstehe Bahnhof heute, Geist Gottes, bitte hilf mir. Aber ich weiß, dass wenn ich was nicht verstehe, dann liegt das nicht an Gott, dann liegt das an mir. Dass ich sage, Gott, bitte hilf mir, das zu verstehen. Denn deine Weisheit und deine Kreativität, dein Wissen, dein alles ist so groß. Bitte hilf mir, ich verstehe Bahnhof gerade. Also nach dem Tod kommt nichts mehr außer ewiges Leben. Und ich glaube und ich weiß, weil ich an die Bibel glaube, dass es nach dem Tod keinen ewigen und ruhigen Schlaf gibt oder so einen Ort gibt für verstorbene Menschen, wo sie einfach gehen und die Ewigkeit einfach chillen, schlafen und da haben sie keine Probleme mehr. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass es einen Himmel gibt, wo Freude, Frieden, Freiheit, Liebe, Anbetung, Lobpreis und Party mit Gott ewig gibt oder die Hölle, wo weder Frieden noch Ruhe ist, sondern Trennung von Gott und ewiges Leiden. Daran glaube ich, weil die Bibel das sagt und weil Jesus deswegen gekommen ist. Ich glaube, dass das Entscheidende laut Gottes Wort, um in Frieden zu ruhen, ist es zuerst in Frieden zu leben. Ich glaube, dass das, was nach dem Tod passiert mit einem Menschen, wird in der Zeit vorbereitet, wo die Person noch lebt. Die Zeit vor dem Sterben ist viel wichtiger und entscheidender als das, was danach kommt. Um das vorzubereiten, meine ich, was danach kommt. Und darum, weil jeder Mensch darauf Einfluss hat, wenn ich lebe, kann ich mich dafür entscheiden, zu lügen oder nicht. Kann ich mich dafür entscheiden, zu helfen oder nicht? In der Zeit, in der ich lebe, habe ich Einfluss darauf, wie ich lebe. Und darum heißt das Thema meiner heutigen Predigt nicht Ruhe in Frieden, sondern lebe in Frieden. Weil das wichtig ist, weil das entscheidend ist. Lebe in Frieden. Komm mal, alle sagen, lebe in Frieden. Amen. Und ich möchte jetzt auf vier Punkte eingehen, die laut Gottes Wort ein Leben in Frieden ausmachen. Und ich beginne mit meinem ersten Punkt. Es heißt, Frieden mit Gott haben. Ich glaube, dass der erste und wichtigste Baustein eines Lebens in Frieden ist es, mit Gott Frieden zu haben. Ich wiederhole es. Man kann sich vieles leisten, vieles machen. Man kann sich gut mit dem Nachbarn verstehen. Ein Leben in Frieden hat als erster und wichtigster Baustein, dass man mit Gott Frieden hat. Mit Gott Frieden zu haben. Es heißt in Römer 5,1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott ist der sicherste und stabilste Fundament eines Lebens in Frieden. Mit dem Frieden mit Gott haben wir den Zugang zu Gott. Es gewährleistet uns, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können. Das ist das Fundament. Das ist das A und O. Durch den Frieden mit Gott dürfen wir leben mit der Gewissheit, dass wenn wir eines Tages sterben, sind wir bei Gott im Himmel. Das ist das Fundament. Ohne den Frieden mit Gott zu haben, mag alles schön sein, aber kein Mensch wird dadurch gerettet. Der Friede mit Gott ist das, was uns sagt, hey, du bist ein Kind Gottes. Dir ist vergeben. Du darfst immer zu Gott kommen mit deinen Fehlern, mit deinem Lob, mit deinen Sorgen, mit allem, was dich beschäftigt. Und weißt du was? Das Beste kommt noch, weil wenn du stirbst, bist du bei Papa, bist du im Himmel bei Gott. Das ist gewährleistet durch den Frieden mit Gott. Und ohne den Frieden mit Gott geht selbst der Mensch mit der besten Moral und der besten Ethik verloren. Ethik ist gut. Wir sind berufen, auch gute Werke zu tun, als Frucht des Glaubens. Aber ohne den Frieden mit Gott zu haben, bringt das alles nichts. Zumindest für die Ewigkeit. Der Friede mit Gott, Frieden mit Gott zu haben, ist das Fundament. Das ist das A und O. Und wenn wir manchmal, also wenn ich persönlich mit Menschen ins Gespräch bin und versuche, ihnen von Jesus zu erzählen, höre ich immer wieder sowas wie, boah, ich hatte noch nie ein Problem mit Gott. Also wir sind gute Freunde, glaube ich. Ich störe ihn nicht, er stört mich nicht. Aber das ist falsch, weil jeder Mensch hat grundsätzlich ein Problem mit Gott. Und dabei ist Gott nicht schuldig. Aber selbst weil Gott nicht dafür schuldig ist, hat er den ersten Schritt gemacht, weil er uns liebt. Jeder Mensch hat grundsätzlich das Problem der Sünde. Josia ist ein super Junge, ich liebe ihn. Aber Josia hat die Sünde in sich. Er ist ein guter Junge, er kann doch nicht lügen. Aber die Sünde steckt in ihm und in jedem von uns. Das ist das Problem, das wir haben, das uns grundsätzlich von Gott trennt. Darum ist eine Versöhnung mit Gott notwendig, um Frieden mit Gott zu haben. Und an dieser Stelle möchte ich einfach eine Frage stellen. Hast du Frieden mit Gott? Bist du mit Gott versöhnt? Es ist großartig, wenn du vielleicht in deinem Umfeld so viele gute Dinge tust. Du hilfst dem Nachbarn den Garten zu mähen. Du tust so viele gute Dinge. Obdachlosen schenkst du eine Unterbringung. Du tust vielleicht coole Dinge. Aber hast du Frieden mit Gott? Bist du mit Gott versöhnt? Hast du deine Sünden vor Gott gebracht? Und falls das nicht der Fall ist, ich weiß, dass es üblich ist, sowas zu machen am Ende einer Predigt. Ich will es jetzt machen. Sag dir, ey, wenn du keinen Frieden mit Gott hast bis jetzt oder nicht versöhnt bist mit Gott, dann will ich dir dabei helfen. Ich will dir zeigen, wie das geht. Und du kannst einfach jetzt, wo du bist, in deinem Herzen beten, zu Gott sagen, Gott, boah, ich habe gerade verstanden, was es heißt, mit dir Frieden zu haben. Und ich habe verstanden, ich bin ein Sünder. Ich bin kein perfekter Mensch. Vergib mir dafür. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du den ersten Schritt gemacht hast. Danke, dass du eine Beziehung zu mir haben willst. Und ich will auch den Schritt zu dir machen, Gott. Ich gebe dir mein Leben. Komm in mein Herz, Jesus. Ich will dir folgen von heute und bis in die Ewigkeit. Wenn du es tust und es ernst meinst, passiert was Wunderbares in deinem Herzen, was du vielleicht nicht sehen kannst. Aber ich sag's dir, dann wirst du ein Kind Gottes. Dann bist du mit Gott versöhnt. Und dann kannst du auf alle Dinge in Anspruch nehmen, die Gott für seine Kinder vorbereitet hat. Also Punkt 1, wichtigster Baustein, Frieden mit Gott zu haben. Amen? So, geht weiter. Punkt 2, der zweite Baustein eines Lebens in Frieden heißt, vom Frieden Gottes erfüllt sein. Vom Frieden Gottes erfüllt sein. Ich kenne noch einen Bruder aus einer anderen Gemeinde, der kam aus Sri Lanka, glaube ich. Oh, dieser Mann brannte für Gott. Ich habe leider keinen Kontakt mehr zu ihm, deswegen sage ich, er brannte zu Gott. Ich weiß nicht, wie er heute lebt. Ich hoffe, dass er immer noch brennt für Jesus. Aber er hat viele Dinge getan für die Kirche. Manchmal fragte ich mich sogar, boah, hat er kein anderes Leben? Er war immer dabei, er hat immer geholfen, immer investiert mit Energie, Kraft, Geld, alles für das Reich Gottes. Da dachte ich mir so, wow. Und eines Tages waren wir in einem Gespräch und er war voll verbittert, voll traurig. Und ich fragte ihn, Bruder, er hieß Vicky, Bruder Vicky, was ist los? Er meinte, er ist enttäuscht. Ich dachte mir so, okay, was ist denn passiert? Er meinte, er hätte gedacht, dass, weil er den Frieden mit Gott hat, alles glatt läuft. Friede, Freude, Eier, Kuchen. Er dachte so, ey, ich gebe mein Bestes, alles ist gut, ich habe Frieden mit Gott. Warum habe ich Probleme? Warum kriege ich die eine Rechnung? Warum und warum und warum? Und an der Stelle musste ich mir die Frage stellen, oh, wer hat ihm sowas erzählt, Mann? Nein! Weil wir den Frieden mit Gott haben, heißt es nicht, dass wir keine Probleme haben, Probleme oder Schwierigkeiten haben werden in dieser Welt. Doch, wir werden einige haben. Wir werden immer konfrontiert sein mit Krisen, Stress, Krankheiten, finanzielle Probleme, viele Dinge auf dieser Welt, viele Probleme. Damit werden wir leider ab und an mal konfrontiert sein. Aber die gute Nachricht ist, dass egal wie tief das Problem ist, in dem wir uns befinden, es gibt es keinen besseren Begleiter als den Frieden Gottes, um uns durch die Situation zu tragen. Der Friede Gottes. Und das Coole ist, weil wir mit Gott Frieden haben, dürfen wir seinen Frieden in Anspruch nehmen. Weil wir mit Gott Frieden haben, dürfen wir seinen Frieden in Anspruch nehmen. Dürfen wir uns erfüllen lassen von diesem wunderbaren Frieden. Die Bibel sagt, er übersteigt die Vernunft. Das heißt, mit menschlichem Verstand kann man ihn eigentlich nicht verstehen, nicht begreifen. Weil er in uns etwas bewirkt, was für unsere Natur unnormal ist. Da, wo der menschliche Verstand meint oder meldet, Alarmstufe rot, stopp, Feierabend, geht nicht mehr. Da kommt der Friede Gottes und sagt, entspann dich mal. Alles gut. Ich weiß schon, aber alles gut. Und das ist für unseren Verstand so, nee, geht nicht. Ich sollte jetzt ausrasten eigentlich. Aber da kommt der Friede Gottes mit Ruhe und Gelassenheit in die Bude. Ich habe so einen Bruder gekannt aus der Zeit, wo ich in Frankfurt war. Er war immer gechillt. Ich dachte mir, was isst du zum Mittag? Erzähl mal. Wie machst du das? Du bist jetzt kurz davor, das und das zu erleben. Und du bist entspannt. Und er meinte, Gott trägt mich. Und da denke ich mir, oh, davon will ich. Ich will das auch. Weil wir mit Gott verbunden sind, seine Kinder sind und mit ihm Frieden haben, dürfen wir uns erfüllen lassen von seinem Frieden. Und der Friede Gottes übersteigt die Vernunft. Das kann man nicht verstehen. Wie kannst du, Elias, wie kannst du noch ruhig sein? Wie kannst du noch Lobpreis machen in dieser Kirche? Wie kannst du hier vorne stehen und Moderation machen mit all den Dingen, die gerade laufen in deiner Familie, in deinem Leben? Wie kannst du? Das schafft der Friede Gottes in unserem Leben, wenn wir es zulassen. Und dazu habe ich etwas erkannt aus dem Bibellesen, was mich sehr bewegt hat. Das will ich gerne mit euch teilen. Das Coole ist, das steht in Philipper 4, 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen und Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also Gott liebt uns so sehr, dass er uns sogar sagt, wie es geht. Und das ist das. Gott ist so ein Gentleman, ein cooler Vater, dass es Axel nie zwingen würde zu sagen, ich habe ein Geschenk für dich, du musst es jetzt annehmen. Sondern ich habe ein Geschenk für dich. Wenn du es haben willst, geh mal in das Zimmer, mach diesen einen Schrank auf, dann mach es so und dann wirst du es sehen. Das heißt, wir dürfen es in Anspruch nehmen oder nicht. Wir dürfen selber kämpfen oder Gott kämpfen lassen. Wir dürfen selber richten oder Gottes Gerechtigkeit geschehen lassen. Gott verrät uns, wie es geht. Und das zeige ich euch jetzt gerade. Das jetzt gleich. Das erste heißt, erster Schritt, seid um nichts besorgt. Es heißt nicht, Hab doch keine Probleme, Leute. Hab doch keine Wünsche. Hab keine Bedürfnisse, Mann, ey. Es heißt, sondern macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Ich kenne eure Anliegen, aber macht euch keine Sorgen. Denn Sorgen auf uns eine krasse negative Wirkung haben können. Konzentrationsschwierigkeiten, Reizbarkeit, Stress, permanenter Unfrieden, Unglück, Muskelverspannung. Ja. Sorgen können einen fertig machen, zittern und immer nervös sein. Sorgen können krass auf uns wirken. Aber Gott möchte das nicht. Deswegen sagt er, ich kenne deine Bedürfnisse. Ich kenne deine Probleme, deine Anliegen. Ich weiß es. Ich weiß, dass du die Miete noch nicht gezahlt hast. Ich weiß, dass das Finanzamt kommt noch. Ich weiß es auch. Aber mach dir keine Sorgen. Weil Sorgen können bewirken, dass man so blind und taub wird, dass man Gottes Größe, Gottes Treue, Gottes Wirken weder erwartet noch wahrnimmt. Weil man so fokussiert ist nur auf die Sorge. Und man sieht nicht mehr, wie groß Gott ist. Man vergisst, was Gott schon mal getan hat. Wir hatten eine sehr spannende Situation mit der zweiten Schwangerschaft meiner Frau. Vor ein paar Monaten kam sie nach Hause zurück aus der Untersuchung und sie war traurig. Und ich wusste, okay, ich darf jetzt keinen Witz machen. Sonst werde ich gekündigt. Yeah. Und ich wusste, ich muss ganz, ganz schlau sein, wie ich meine Worte formuliere, um herauszufinden, was sie bewegt. Und dann habe ich sie gefragt, Schatz, was ist denn? In der Untersuchung haben sie etwas gesehen, was danach aussah, als wäre das Kind gestorben. Sie hatten eine Flüssigkeit gesehen wie Blut. Und sie meinten, die Frau hat meiner Frau gesagt, also die Ärztin hat gesagt, ich glaube, das Kind ist gestorben. Ich glaube, das ist vorbei. Aber ich möchte mich nicht ganz festlegen. Beim nächsten Mal, wenn sie kommen, können wir besser darüber wissen. Können wir mehr darüber wissen. Es kann sein, dass sie das sogar netter und freundlicher gesagt hat, was ich auch glaube. Aber ich habe gemerkt, das hat sie so bewegt, dass sie traurig nach Hause kam. Und ich bin bei sowas ein bisschen entspannter. Das ist ein bisschen Teil meiner Natur. Und dann kam sie rein und habe gesagt, okay, krass, dass sie das so gesehen hat. Und dann meine Frau gesagt, siehst du, Josia, Gott hat es schon mal gemacht. Er kann es nochmal machen. Josia ist der Beweis. Er hat es schon mal getan. Und ich habe ihr gesagt, selbst wenn wir kein Kind mehr bekommen würden, sind wir super dankbar für den einen, den wir bekommen haben. Und wir haben gebetet. Und gebetet und gebetet. Und bei der nächsten Untersuchung ging sie kam zurück. Hey! Ich dachte mir, jetzt kann ich Witze machen. Und wir haben nichts mehr gesehen. Wir haben gesagt, boah, das Kind lebt und es geht dem Kind gut, alles super. Und ey, wir sind dankbar dafür. Wow! Und ich danke Gott, dass er mir und uns dabei geholfen hat, uns daran zu erinnern, was er schon getan hat. Und uns seinen Frieden geschenkt hat. Also das Erste, seid um nichts besorgt. Mach dir keine Sorgen, keine Hektik. Mach dir keine Sorgen. Zweitens, das Wort in allem, denn es steht geschrieben, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das Wort in allem, das ist so krass. Gott sagt nicht, überlegst dir gut, bevor du zu mir kommst. Du weißt, ich mag keinen Blödsinn. Mach dir Gedanken drüber. Schlafe drüber, faste, bevor du zu mir kommst, um deine Anliegen zu prüfen. Gott sagt, in allem. Komm, her damit. Brauchst du neue Schuhe? Sneakers, Adidas? Komm, her damit. Brauchst du einen Porsche? Komm, her damit. Was brauchst du denn? Komm, her damit. Egal, ob wichtig oder nicht. Gott sagt, komm, her damit. Aber er sagt nicht, komm, du kriegst alles. Und manchmal hat man einfach das Bedürfnis, alles loszulassen, alles zu sagen. Wenn meine Frau mit mir redet, fragt sie manchmal, willst du auch Bonus oder nur das Wichtigste? Und ich so, klar will ich den Bonus auch haben. Bei Gott können wir Bonus bringen. Alles erzählen, alles. Gott, ich war so genervt. Der Kollege heute, er hat mich so angeschaut. Ich konnte ausrasten, Gott, wirklich. Er weiß es sowieso. Gott weiß es. Alles vor Gott bringen. Gott, ich möchte eine neue Uhr. Ich möchte ein neues Kleid. Jetzt ist die Weihnachtszeit, Gott. Ich würde gerne diese Schuhe haben, die ich gestern bei Zara gesehen habe. Alles, alle Sorgen, alle Anliegen, alle Probleme, alle Wünsche. Gott sagt, kommt her damit. Du musst es nicht vorher filtern. Oh, darf ich das? Also bei mir zu Hause musste ich filtern, was ich zu meinem Papa sage. Bevor ich was frage, habe ich eine gute Note gehabt? Wenn nicht, dann warte ich erst mal, bis ich vielleicht eine bessere Note habe. Dann gehe ich zu Papa. Aber Gott, Gott ist nicht so. Gott sagt, hey, komm. Axel, komm her damit. Was auch immer dich beschäftigt, bring es zu mir. In allem. Das ist das Zweite. Und das ist uns überlassen. Das ist unsere Verantwortung. Sich keine Sorgen zu machen, ist unsere Verantwortung. Alles vor Gott zu bringen, ist unsere Verantwortung. Dritter Punkt. Gott sagt auch, wie wir unsere Anliegen zu ihm bringen. Er sagt, durch Gebet und Flehen mit Danksagung. Gott zeigt den Weg, wie wir unsere Anliegen zu ihm bringen. Gebet, Flehen, Danksagung. Mit Gebet ist eigentlich nichts anderes gemeint, als mit Gott zu reden, kommunizieren mit Gott. Aber das Wort Flehen ist wichtig, weil Flehen heißt inständiges Bitten und nicht fordern. Flehen heißt bitten und nicht fordern. Wenn ich jemanden um etwas bitte, dann lade ich die Person dazu ein, sich zu etwas Bestimmten zu beteiligen, beizutragen. Das heißt, man rechnet mit einem Ja oder mit einem Nein. Das ist Bitten. Bitten heißt, ich bin offen für alles. Und deswegen ist das Wort wichtig. Wenn wir beten, fordern wir Gott? Fordern wir was von Gott? Oder bitten wir Gott um etwas? Gott sagt, ihr dürft alles bringen, aber bittet dabei. Das heißt, seid offen für alles. Denn ich weiß sowieso, was für euch am besten ist. Seid offen dafür. Inständiges Bitten, das ist Flehen. Wir dürfen Gott flehen, wir haben vorhin gebetet. Wir bitten Gott um Heilung, wir bitten Gott um Kraft und Gesundheit für Lea und Julia, die schwanger sind. Wir bitten Gott, wir flehen Gott an. Gott, bitte tue das. Man erkennt, ob ein Bitten eher ein Fordern ist, manchmal in dem Ton oder in der Haltung. Wenn ich Elias sage, Elias, kannst du bitte den Müll rausbringen? Und Elias sagt, nee, ich kann nicht, ich will nicht. Und ich sage, wie, du kannst nicht? Das war auf keinen Fall eine Bitte, das war eigentlich eine Forderung, aber nett formuliert mit dem Wort bitte. Aber wenn wir zu Gott gehen mit unseren Anliegen, sollten wir mit Demut zu Gott gehen. Gott ist unser Gott. Das ist nicht unser Kamerad, Schulkamerad aus der Berliner Straße. Gott ist unser Gott. Das ist unser Herr. Wir sind seine Diener, seine Knechte. Wir dürfen zu Gott gehen und Gott sagen, hey, großer Gott, dass ich überhaupt vor dir stehen darf, das ist schon eine Gebetserhöhung. Aber bitte, Gott, ich hätte gerne das hier. Ich finde das so cool. Kannst du mir das bitte schenken? Kannst du das bitte bewirken? Und weil bitten heißt offen sein, darf man damit rechnen, dass Gott es schenkt, weil es das gut findet oder nicht, weil er denkt, es ist nicht die richtige Zeit oder nicht das Richtige für uns. Wer bittet, zeigt sich bedürftig und verletzlich. Bitten, flehen und das dritte Wort, mit Danksagung, was nichts anderes bedeutet als, hey, einfach Gott dankbar zu sein für alles, was er schon tat, das, was er tut und auch tun wird, auch wenn es unseren Wünschen nicht entspricht manchmal. Aber weil wir unserem Vater vertrauen, gehen wir davon aus, im Vertrauen, in Liebe, oh, das ist bestimmt das Richtige für mich. Das ist bestimmt das Richtige für mich. Es gibt Dinge, die ich zum Beispiel nicht so gerne esse. Also ich bin kein krasser Kartoffelesser. Ich esse nicht so gerne Kartoffeln. Meine Frau feiert Kartoffeln, aber ich liebe Reis. Ich liebe eher Reis. Aber würde Gott mir sagen, Gideon, siehst du diese Kartoffel? Du sollst die nächsten 30 Tage essen. Puh! Ich glaube, mein Verstand würde sagen, niemals. Aber weil ich glaube, dass weil Gott mich liebt und das Beste für mich hat, ich glaube, dass in dem Moment, wo ich anfangen werde, es zu essen, wird es mir schmecken. Weil Gott kennt meinen Geschmack, er kennt meinen Körper, er weiß, was ich mag. Er weiß, was ich liebe, was mir gut tut. Bitten, flehen mit Danksagung. Das sind die drei Dinge, wofür wir verantwortlich sind, um erfüllt zu werden mit dem Frieden Gottes. Und dann das ist der vierte Schritt. Da heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus. Das ist der Teil von Gott, das können wir nicht machen. Gott sagt, tue das hier, mach dir keine Sorgen, lass dich erfüllen von meinem Frieden, bitte um alles, dann passiert was. Gott verspricht das, dann passiert was. Mein Friede wird kommen und dein Herz und deine Gedanken in Christus bewahren. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Warum heißt es Herz und Gedanken in Christus bewahren? Und ich erinnerte mich an den Satz von Jesus. Er sagt, bleibt in mir. Und warum heißt es so? Warum sagt Jesus, dass wir in ihm bleiben sollen? Weil wenn wir in Christus bleiben, werden unsere Gedanken, unser Herz, unsere Wünsche geprägt von den Gedanken Gottes. Aber manchmal sind wir zu ungeduldig und sagen unseren Gedanken, geht mal ein bisschen spazieren in die Welt. Verlasst mal den Christus-Schutzraum, in dem wir eigentlich bleiben sollen. Dann lassen wir das zu. Unsere Gedanken gehen einfach rum in die Welt. Ach, ich habe das gesehen, das will ich auch. Ach, das, boah, ich will das auch. Und wir bringen diese Gedanken zurück zu Christus, wo Christus meint, nee, ich habe was anderes für dich. Und deswegen heißt es, der Friede Gottes bringt unsere Gedanken zurück in Christus. Er bewahrt sie, er schützt sie in Christus. Weil in Christus werden unsere Wünsche geprägt von den Willen Gottes, von seiner Größe. In Christus nehmen wir wahr, wie groß Gott ist, wie gut er ist, dass man sich nicht stressen muss, sondern weil man weiß, oh, hier weiß ich, dieser Gott hat einen guten Plan für mich. Und das passiert, wenn wir den Frieden Gottes empfangen, wenn er uns erfüllt. Die Probleme sind da, aber weil unser Herz, unsere Gedanken in Christus bewahrt sind, sind wir nicht hektisch, sind wir nicht unglücklich, sind wir beruhigt, sind wir getröstet und sind wir zuversichtlich, dass es wird kommen, was für mich das Beste ist. Und das ist der Teil Gottes. Macht euch keine Sorgen, bringt alles vor Gott, im Gebet, Flehen und Danksagung und der Friede Gottes kommt. Ich habe noch zwei letzte Punkte für meine Predigt. Das dritte, für ein Leben in Frieden. Dem Frieden mit Menschen nachjagen. Dem Frieden mit Menschen nachjagen. Hebräer 14,4 heißt, jagt dem Frieden nach. Jagt dem Frieden nach, heißt es. Und das heißt, dass wir keine passive Haltung haben, sondern eine aktive Haltung haben sollen zum Frieden. Das heißt, es heißt nicht zu sagen, ach, wir haben seit 20 Jahren nach dem Streit keinen Kontakt mehr. Ich habe meinen Frieden, er hat seinen, alles gut. Nein. Die Bibel sagt, jagt dem Frieden nach. Das heißt, wir sind berufen, den Schritt zu Menschen zu machen, um den Frieden zu haben. Jagt dem Frieden nach. Gib dein Bestes, damit du Frieden mit Menschen hast. Frieden mit Menschen zu haben, heißt nicht mit allen Menschen Best Friends zu sein, beste Freunde, nein. Aber jagt dem Frieden nach. Das ist ein wichtiger Punkt, um ein Leben in Frieden zu haben. Und manchmal pflegen wir den Unfrieden, manchmal füttern wir ihn. Und dann reden wir noch schlecht über das, was passiert ist und so weiter und so fort. Aber wir sind berufen, dem Frieden nachzujagen. Den Frieden zu suchen, aktiv dabei zu sein. Nicht darauf zu warten, ach, wenn er nicht kommt, gehe ich auch nicht. Nee, lass uns den Frieden suchen, danach jagen. Und auch Gott sagen, Gott, ich weiß, dass es gut ist. Ich kriege es nicht, ich schaffe es nicht. Bitte hilf mir, gib mir die Kraft. Ich möchte Frieden haben mit diesem Menschen. Egal, was er mir angetan hat. Egal, was mein Herz gerade sagt. Gott, ich möchte mich dafür entscheiden. Bitte hilf mir dabei. Und der letzte Punkt, ich glaube, da kannst du gerne nach vorne kommen, Elias, mit der Band, heißt, den Frieden mit Gott verkünden. Wenn Frieden mit Gott zu haben das Wichtigste ist, dann muss dieser Friede verkündet werden. Leute müssen davon wissen. Und das ist der größte und wichtigste Auftrag, den wir bekommen haben als Kirche. Den Frieden Gottes zu verkünden und den Menschen zu sagen, lasst euch bitte mit Gott versöhnen. Seid versöhnt mit Gott. Und das darf jeder Christ machen. Nicht nur Thomas oder Axel oder Andi. Jeder Christ ist nicht unbedingt ein Evangelist, aber jeder Christ ist ein Zeuge. Lasst uns das machen. Lasst uns der Welt sagen, ey, seid mit Gott versöhnt. Seid mit Gott versöhnt. Das ist unser Auftrag. Und jeder kann es tun, nicht nur auf der Straße. Da, wo du bist, da, wo du arbeitest, da, wo du zum Fitnessstudio gehst, da sind Menschen, die Gott brauchen. Du kannst da ein Licht sein und sagen und zeigen, ey Leute, seid mit Gott versöhnt und schaut in mein Leben hinein, was Frieden mit Gott ist. Schaut mal, wie es mich verändert hat. Schaut mal, wie viel Freude, wie viel Leben und Freiheit dahinter steckt. Und das sind diese vier Dinge, die wir brauchen für ein Leben in Frieden. Frieden mit Gott zu haben, erfüllt sein vom Frieden Gottes, dem Frieden nachjagen und den Frieden Gottes verkünden. Bitte nimm das für dich mit und sehn dich danach und arbeite daran oder lass Gott an dir arbeiten für diese vier Dinge. Da wirst du ein erfülltes Leben in Frieden führen. Ich möchte zum Abschluss einen Aufruf machen für Menschen, die vielleicht heute hier sind und diesen Frieden mit Gott noch nicht geschlossen haben. Das habe ich am Anfang gemacht, das weiß ich, aber vielleicht hat die Predigt noch auf dich gewirkt, wo du sagst, ja, ich will diesen Frieden. Gott. Ich möchte den Frieden Gottes in meinem Leben erleben. Ich möchte bei Gott sein im Himmel. Ich möchte das machen mit Gott. Wenn ihr heute hier bist und diesen Frieden noch nicht hast mit Gott und noch nicht versöhnt mit Gott bist, ich will dich dazu einladen, einfach das zu machen heute. Das ist das Beste, was dir an diesem Sonntag passieren kann. Egal was deine Frau oder deine Mutter, deine Oma gekocht hast, was noch lecker schmecken wird, das was ich jetzt erzähle, der Friede mit Gott ist das Schönste, was du heute erleben kannst, was du jetzt noch nicht hast. Deswegen bitte ich dich, wenn du hier heute bist und sagst, ey, ich bin noch kein Kind Gottes, ich bin zwar ein guter Mensch, aber ich brauche Gott, ich brauche den Frieden mit Gott. Gib mir einfach, zeig mir einfach deine Hand so und ich werde mit dir beten, mit der ganzen Kirche. Und dann wirst du ein Kind Gottes werden und den Frieden Gottes erleben in deinem Leben und wie gut es ist, mit Gott unterwegs zu sein und Gott zu gehören. Wenn es keine Hand gibt, dann gehe ich davon aus, dass alle Gottes Kinder sind. Und darüber freue ich mich sehr. Danke Gott dafür. Thomas, kannst du bitte nach vorne kommen? Ich brauche dich. Das, was ich jetzt machen werde, ist wichtig. Ich habe viele Tage für diesen Tag gepredigt. Komm einfach hier bleiben, Thomas, genau. Ich habe viele Tage für diesen Tag gepredigt, für diese Predigt gebetet. Gebetet, gepredigt, gebetet. Und ich habe ein paar Eindrücke für diese Kirche, aber vor allem für diesen Mann. Und ich werde jetzt diese Worte sagen, nicht weil ich Thomas liebe, weil ich Thomas liebe. Und Thomas weiß, dass ich ihn liebe. Aber ich werde es nicht sagen deswegen, ich werde es sagen, weil Gott es mir gesagt hat. Thomas, ich habe ein Bild bekommen vorgestern. Gestern war Samstag, gestern Vormittag. Wir sind aufgestanden. Er ist oben geblieben mit dem Kind, mit Josia. Ich bin in den Keller gegangen. Ich habe gebetet. Ich war in der Gebetszeit. Ich habe Gott gesagt, wenn du ein Wort hast für diese Kirche, bitte Gott, sag sie mir bitte. Ich werde es der Kirche weitergeben. Und ich habe dich gesehen, Thomas. Wie heißen diese Magnetdinger, die man verwendet, an Pinwänden und so? Diese Magnete. Ich habe einfach die paar Magnete gesehen. Und Thomas hatte sie in seiner rechten Hand. Und er war dabei, damit, Sachen zu planen, Sachen zu gestalten. Und hinter ihm waren viele Menschen, die auf ihn gehört haben. Das Krasse ist, das war nicht auf einer Pinnwand, Thomas, das war nicht auf einer normalen Wand. Das war auf einer Mauer mit Steinen. Und er war dabei so, okay, das muss so für Gott laufen und so. Und Gott sagte mir, dass diese Steine ein Zeichen ist für seine Kirche. Du bist ein Gestalter der Kirche Gottes. Ich möchte euch eins sagen, liebt diesen Mann. Ich meine es ernst. Es ist Segen in seinem Leben. Ehrt diesen Mann. Respektiert diesen Mann. Ich sage nicht, weil ich Thomas liebe. Ich sage, weil Gott mir gesagt hat, soll ihm das sagen, soll euch das sagen als Kirche. Thomas ist gesegnet. Und ich kenne wenige Menschen, die ein Herz haben, die für diese Kirche so brennen wie sein Herz. Ich kenne vielleicht keinen zweiten Menschen nach Thomas hier. Thomas liebt diese Kirche. Und das ist euer Leiter. Das ist euer Pastor. Ihr dürft ihn beten. Ihr dürft ihn unterstützen im Reich Gottes. Aber so wie ich gesehen habe, wie du mit diesen Magneten rumgespielt hast, so wird dich Gott gebrauchen. Er hat schon damit angefangen, Bro. Und ich freue mich für dich. Ich freue mich. Und ich würde gerne Thomas als Pastor haben. Weil dieser Mann hat ein großes, gutes Herz, das für Gott brennt. Und Gott, ich danke dir für meinen Bruder. Danke, dass du ihm alles gibst, was er braucht. Kraft, Gesundheit, Freude, Ausdauer, aber auch deine Leitung vor allem, dass er genau weiß, was du willst für deine Kirche, was du vorhast. Gott, wir segnen ihn. Gott, wir akzeptieren, dass er uns leitet. Gott, wir segnen ihn dafür, dass du ihn gewählt hast für diesen Auftrag, für diese Kirche, Gott. Wir preisen dich für dein Leben, für sein Leben, in Jesu Namen. Danke, Bruder. Gerne, gerne. Gott ist so wunderbar. Wisst ihr was? Heute Morgen habe ich gebetet für den Gottesdienst. Als Evangelist, ich bete immer für Kranke. Ich werde nicht für Kranke beten heute, ich werde für einen beten. Gott sagte mir, da ist jemand, der hat Schulterschmerzen. Und dann kam Axel auf die Bühne und meinte, jemand bittet um Schulterschmerzen, um Heilung von Schulterschmerzen. Vielleicht ist die Person heute nicht hier, aber wenn du hier heute bist, lass mich gerne für dich beten. Komm kurz nach vorne, ich bete eine Minute für dich. Gott will dich berühren. Wenn du nicht hier heute bist, ich bete einfach von hier aus, dass du von da, wo du bist, Heilung erfährst. Kommt, kommt. Kommt. Schulterschmerzen, kommt, kommt. Ja. Genau, ihr könnt einfach hier mit mir stehen. Ich werde einfach für euch beten. Nur Schulterschmerzen. Ich bete nur für Schulterschmerzen. In Jesu Namen. Danke, Vater, für Heilung. Knochen werdet heile. Schmerzen weicht in Jesu Namen. Ich spreche es aus. Schmerzen weicht. Schmerzen weicht in Jesu Namen. Ich spreche Heilung aus. In Jesu Namen. Sharababasa. In Jesu Namen. Schmerzen weicht. Ich spreche Heilung aus. Knochen, ihr werdet gesund. Was auch immer da ist. Sehnen oder keine Ahnung. Es ist mir egal. In Jesu Namen spreche ich Heilung aus. An diesen Schultern. In Jesu Namen. Danke für Heilung für diese Frau. Danke, dass du sie heilst von Schulterschmerzen. In Jesu Namen. Danke für Heilung. Danke für Heilung. In Jesu Namen. Schulterschmerzen, ihr weicht und Heilung kommt. In Jesu Namen. Und Heilung kommt. In Jesu Namen. Und Heilung kommt. In Jesu Namen. Danke, Gott. Du gibst deinem Namen die Ehre. Wir preisen dich dafür. Amen. Ihr könnt jetzt gehen. Es gibt eine Frau in dieser Kirche, du hast in der Hand eine Kette. Und in der Kette sehe ich viele schwarze Perlen. Und du hältst daran fest. Und als ich das gesehen habe, Gott sagte zu mir, dass du gerade an etwas hängst von der Vergangenheit, was deinen Frieden klaut. Das ist nicht gut für dich. Du musst loslassen. Du musst was auch immer diese Erfahrung war, ob du einen Menschen verloren hast, der dir wichtig war, ob du verletzt wurdest, ob du beleidigt wurdest, lass die Kette fallen, lass es fallen. Ist nicht gut für dich, lass es fallen. Gott erfüllt dich mit seinem Frieden, du wirst frei davon, von diesem Trauma, du wirst frei von diesen Schmerzen, du wirst frei davon. In Jesu Namen, da ist ein Mann, und ich höre, wie du die ganze Zeit sagst, Faible, Gerechtigkeit, ich will Gerechtigkeit. Und Gott sagt, du sollst nicht Rache üben. Du sollst vergeben, du sollst Gott richten lassen. Du sollst Gott richten lassen. Du sollst Gott richten lassen. Tue keine Rache, lass Gott es machen. Du darfst vergeben, du musst nicht sauer sein. Du musst nicht bitter sein, du darfst vergeben. Vergib einfach. Ich habe gerade eine weiße Sitzbank gesehen. Und die war wunderschön, weil sie war geschmückt mit Blumen so. Und dann habe ich gesehen, wie jemand diese Sitzbank getragen hat mit zwei Händen. Und da sah ich viele Holzteile, die in den Boden so reingesteckt wurden, so in einer Linie. Und dieser Mann oder diese Person, die die Sitzbank getragen hat, hat die Sitzbank auf die Holzteile einfach hingestellt. Und die war stabil, die ist nicht gefallen. Und dann kam auf mein Herz der Gedanke, dass Gott sagt, die weiße Farbe steht für Friede. Und diese Bank ist genau da, wo du sitzen sollst. Und du wirst nicht fallen. Egal wie wackelig die Situation gerade aussieht, wenn du drauf sitzt, wenn du kommst und sagst, Jesus, so ist es gerade mit mir. Gott sagt, wenn du drauf sitzt, wirst du nicht fallen. Erhält dich. Du wirst nicht fallen. Eine wunderschöne Sitzbank, geschmückt mit Blumen, und das ist wunderschön. Und wenn du drauf sitzt, wirst du nicht fallen. Gott hält dich. Und Gott, ich bitte dich für diese Frau, dass für diesen Mann, öffne seine oder ihre Augen, dass sie sieht, wo du sie wartest und dass Friede da ist für sie oder für ihn. Ich danke dir dafür, Gott. Gott, erfülle uns mit deinem Frieden und erinnere uns immer wieder daran, dass du gut bist, dass du treu bist. In schwierigen Situationen, Gott. Lass uns nicht hektisch sein, Gott, aber erfüllt leben in deinem Frieden, deiner Gnade, Gott. Lass uns eine Kirche sein, die dir vertraut und die nicht immer in Panik gerät, sondern die dir vertraut, auf deine Stimme hört und sich führen lässt von dir, Gott. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.